Ja, hallo und willkommen beim Netzwerkzirkel. Dein Podcast für persönliches und professionelles Netzwerken mit Tipps, Strategien und jeder Menge Geschichten zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation im Beruf sowie auch im privaten Umfeld. Ich bin Katharina, Vollblut-Netzwerkerin, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei meiner neuen Folge für deine Beziehungsbildung. Auf geht's! In der heutigen Folge habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast. Maxi Blaha, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs, die sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera brilliert. Maxi hat in zahlreichen Theaterstücken und Filmproduktionen mitgewirkt und beeindruckt nicht nur mit ihrem Talent, sondern auch mit ihrer Leidenschaft für gesellschaftlich relevante Themen. Neben ihrer erfolgreichen Karriere mit Engagements in den USA bis nach Australien ist Maxi auch Mutter eines 15-jährigen Sohnes und ein wunderbares Beispiel dafür, wie man berufliche und persönliche Netzwerke aufbaut und diese pflegt. Heute sprechen wir über das Netzwerken in der Schauspielbranche, zwischenmenschliche Verbindungen von Frauen aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts und was wir von Alma Mahler-Werfel, Emilie Flöge, Bertha von Suttner oder Mariedl lernen können. Ich freue mich riesig, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen, liebe Maxi Blaha.
Ja, hallo.
Wir starten gleich mal los mit der ersten Frage. Du bist eine sehr vielseitige und talentierte Schauspielerin und Sängerin. Wie kam es, dass du dich für diese Aufgabe begeistert hast? Erinnerst du dich vielleicht an den Schlüsselmoment, als du beschlossen hast, Schauspielerin zu werden? Was hat dich da an diesem Beruf so fasziniert?
Also ich bin sowieso aus einer sehr kreativen Familie. Mein Vater war zwar eigentlich bei der UNO und in einer anderen großen Organisation tätig und hat aber so, war so Hobby-Schauspieler, der dann sehr viel, sehr professionell eigentlich gespielt hat nebenbei und dann auch in seiner Pensionszeit. Meine Mutter ist eine Zeichenlehrerin und auch sehr kreativ und sehr begabt, also vor allem in der bildnerischen Ecke. Also ganz ursprünglich wollte ich immer schon, das weiß ich schon ganz lange, das ist so ein intrinsisches Gefühl quasi, eine Künstlerin sein. Das weiß ich ganz, ganz lange schon, sicher seit der Volksschulzeit oder so und auch im Gymnasium dann immer mehr. Ja. Habe mich dann auch viel so mit Malerei beschäftigt und auch selber versucht zu zeichnen und so, war aber nicht so talentiert. Und mir war das irgendwie klar, dass ich eine Künstlerin werde. Und anscheinend war das auch allen meinen Mitschülerinnen und Schülern klar, weil die haben dann das immer zu mir gesagt, dass das eh so sein wird. Und ich habe dann auch in der Schule Theater gespielt und ich habe in Ort an der Donau eine ganz kleine Rolle schon mal gespielt, so mit 14 in der lokalen Theatergruppe dort und so. Da hat mir jetzt gerade am Wochenende jemand so einen Programmzettel gegeben, wo ich draufstehe.
Süß.
Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Ja. Und das hat mich immer alles sehr fasziniert. Und dann habe ich einfach eine Aufnahmeprüfung gemacht und dann bin ich da genommen worden und dann ist das irgendwie so alles so weitergegangen. Aber auf jeden Fall war das so ein inneres Gefühl von mir, also Künstlerin zu sein. Und es war mir noch nicht klar, welche Sparte ich wählen werde.
Ja, also gerade als Schauspielerin ist ja das persönliche Netzwerk auch gerade am Anfang, denke ich mal, entscheidend. Oder wen kennt man, wer kann einem weiterhelfen? Wie hat dir das Netzwerken an sich dabei geholfen? Also vielleicht jetzt nicht bewusst, aber vielleicht jetzt rückblickend. Würdest du sagen, gibt es Beispiele für Verbindungen, die deine Karriere maßgeblich beeinflusst haben? Meinst du, dass Netzwerken da eine wichtige Rolle gespielt hat?
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich ganz bewusst mit 18, 19 Jahren auf alle Netzwerke verzichtet, weil das eine Phase im Leben ist, wo man sich abnabeln möchte und auch muss. Und ich kann mich genau erinnern, dass mein Vater auch gesagt hat, er könnte mir da helfen wegen der Aufnahmeprüfung und er kennt Leute und so. Und ich habe das extra alles nicht in Anspruch genommen und ich habe überhaupt keine Netzwerke von meinen Eltern in Anspruch genommen.
Wow.
Und das ist aber auch ein Teil des Erwachsenwerdens, glaube ich, dass man das eben nicht macht. Meine Netzwerke, die habe ich mir eine selber aufgebaut und ich bin erst im Laufe des Lebens zu einer Netzwerkerin geworden. Ich war das zu Beginn nicht. In meinem Fall war ich sehr mutig und auch sehr frisch und sehr interessiert, sagen wir mal so, und habe mich sehr viel getraut.
Ja, super.
Und das ist so mein Motor gewesen. Mittlerweile bin ich viel älter und traue mich viel weniger. Vertraue aber dann mehr auf die Netzwerke, die ich im Laufe der Jahre angeeignet habe oder gewoben habe.
Ja.
Aber zu Beginn meiner Ausbildung und auch Karriere habe ich auf überhaupt keine Netzwerke vertraut, sondern habe einfach alles so nach meinem Impuls und sehr instinktiv nach meinem Bauch entschieden und gemacht. Überhaupt nicht nachgedacht, was ich tue eigentlich, sondern habe alles sehr impulsiv entschieden und mit viel Glück ist es sehr gut gelaufen.
Ja, da gehört dann sicher viel dazu, also so eine Mischung aus, wenn du sagst Glück, aber auch Talent und dann wahrscheinlich so am richtigen Moment, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein oder so, ne? Dass sich das dann so ergibt. Ja, super.
Sicher eine Mischung aus all diesen Faktoren, ja.
Ja, weißt du, also ich komme ja auch aus der klassischen Businesswelt. Da geht es dann beim Unternehmertum, geht es halt dann immer um Strategien, um Zahlen, Daten, Fakten. Aber würdest du sagen, wenn du jetzt nachdenkst und meinst, dein Netzwerk in der Kunstszene, ist das irgendwie anders geprägt? Geht es da mehr um Kreativität oder Emotionen? Oder wie überzeugt man da vielleicht untereinander? Während beim Business-Netzwerken geht das ganze Sache ja sehr strategisch an, würde ich jetzt sagen, nicht? Aber würdest du meinen, dass das in der Kunstszene, in der Künstlerszene anders ist?
Ich glaube schon, dass in der Kunst allgemein es eine sehr subjektive Komponente gibt bei allem. Ja? Also es gibt sehr wenig objektive Kriterien. Und diese Prämisse gilt auch für das, was hinter der Leinwand, hinter der Bühne sozusagen auch das Geschäft dahinter ist. Ja? Ich bin überzeugt davon, dass alle künstlerischen Werke schwer zu bemessen, zu beurteilen sind und dadurch auch der Hintergrund des Entstehens, des Vermittelns, des Verkaufens, des in die Welt Tragens auch oft ein sehr subjektives und nicht nach objektiven Maßstäben zu bewertendes Unterfangen ist. Das hat große Vor-, aber auch große Nachteile. Also das geht dann von der MeToo-Bewegung über absurd hohe Zahlen, die Bananen, die an eine Wand geklebt werden, irgendwie in Auktionen bringen, solche Sachen irgendwie. Da geht's, also das ist ein weites Feld, das wahrscheinlich genauso viel Vor- wie Nachteile hat. Und deshalb würde ich es jetzt gar nicht so mit einem normalen Business vergleichen, sozusagen. Ich glaube, dass das Kunstbusiness an sich in der bildenden, aber auch in der darstellenden Kunst sehr subjektiv ist.
Ja, spannend. Das Thema Authentizität würde mich da auch noch interessieren. Was meinst du, wenn du jetzt als Darstellerin in Rollen schlüpfst oder quasi diese Rollen, kann man sagen, inkarnierst? Stellt das, glaubst du, einen Widerspruch dar zur persönlichen Authentizität? Also wie wirkt sich das auf deine Kontakte aus? Tappt man da nicht leicht in die Falle, dass man auch im Privatleben oder eben auch beim Netzwerken eine Rolle spielt?
Ja, also das ist so eine Frage, die immer gestellt wird, so ob Schauspieler auch privat spielen. Also darauf kann ich nur antworten, das ist wirklich ein sehr handwerklicher Beruf, den man lange lernt, übt und dann hoffentlich immer besser auch kann. Und den ich persönlich und ich glaube auch wirklich alle meine Kolleginnen nur in einem professionellen Rahmen ausübt. Ja. Also der Gehirnchirurg fängt jetzt auch nicht an, bei irgendjemandem Tests zu machen, wenn er beim Heurigen bei wem sitzt oder so. Ich könnte das auch gar nicht. Also für mich ist es extrem wichtig, das Gesamte rundherum zu haben. Das ist die Maske, das Kostüm, den fremden Text und die lange Probenzeit. Ich kann überhaupt nicht ad hoc spielen. Ich kann vielleicht irgendwie einen Akzent nachmachen oder einen Menschen nachahmen, einen Gang, keine Ahnung, irgendeine Erscheinung oder so oder einen Charakter versuchen oder so, ja. Oder jemanden sozusagen nachzuahmen, nachzuäffen, würde ich fast sagen. Aber ich kann überhaupt nicht spielen in meinem Privatleben. Das ist für mich ein ganz professionelles Setting, das ich da brauche und wüsste auch nicht, wie ich das anwenden sollte. Im Gegenteil, also ich bin auch privat immer ungeschminkt, immer, meistens spreche ich auch Dialekt. und sehr frei und ich glaube sehr authentisch und lege überhaupt keinen Wert darauf, da irgendeine Rolle zu spielen. Und ich glaube auch, dass die meisten meiner Kollegen das so handhaben und Kolleginnen.
Ja, ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben da vor einigen Wochen, total herzlich, bodenständig. Also das war für mich eine sehr, sehr schöne Begegnung. Wir haben uns ja auch letztlich durch unser Netzwerk getroffen.
Genau.
Deswegen darf ich dich heute interviewen. Ja, du bist auch sehr viel im Ausland aktiv. Und gerade jetzt zu Beginn 2025, hast du mir erzählt, geht's nach New York,
ja,
dann nach Australien, richtig?
Nach Neuseeland.
Neuseeland sogar. Das heißt, für dich sind internationale Netzwerke und Kontakte ja auch Teil deines Berufes, weil du ja global arbeitest. Hast du einen Tipp oder wie schaffst du es, weltweit Kontakte zu pflegen?
Also bei mir hat sich das wirklich so von einem zum anderen ergeben. Das war überhaupt kein Plan von mir. Ich glaube auch, dass man kann schon viel planen, aber man kann sicher nicht seine, in meinem Beruf, zumindest in einem künstlerischen Beruf, kann man seine Karriere nicht wirklich planen. Das glaube ich nicht. Ich habe immer lange Diskussionen, weil zum Beispiel eine Freundin von mir, die studiert Kunst. Und da hat sie mir jetzt erzählt, also sie ist die Tochter einer Freundin von mir, dass ihr die Lehrerinnen oder die Professoren immer ihnen sagen, sie sollen viel auf Social Media sein und sie sollen lernen, sich zu vermarkten und so. Und ich habe gesagt, ma bitte hör auf, das ist ja totaler Schwachsinn und so. Ich würde das überhaupt nicht machen. Mach deine Kunst und dann bist du schauen, wo dich das hinbringt irgendwie. Ja. Und also ich halte schon was von Netzwerken, aber nicht dieses geplante, eine Kunstkarriere zu oder Künstlerinnenkarriere zu planen. Das wird nicht gehen. Du musst in dem Moment netzwerken, wo du die Inspiration hast und wo du wen kennenlernst und so irgendwie. Aber nicht vorausschauend eine Karriere planen sozusagen. Aber meine Kontakte ins Ausland zum Beispiel, die haben sich so Step by Step ergeben, von einem Gastspiel zum nächsten. Und ich kann nur jedem raten, was man halt, also meine Intention immer und mein Gefühl ist immer, dass ich, aber das habe ich immer schon, das ist eben auch so wirklich in mir drinnen, dass ich mir denke, Carpe diem, pflücke den Tag und ich liebe jeden Auftritt, ich liebe jedes Gastspiel und ich denke mir jedes Mal, es ist vielleicht das letzte Mal.
Wow.
Das habe ich immer schon. Ich plane überhaupt nicht, dass ich etwas lange mache. Ich habe zum Beispiel die Bertha von Suttner, glaube ich, 200 Mal auf der ganzen Welt gespielt und ich habe es geplant, ein einziges Mal im Wiener Parlament zu spielen. Also überhaupt geplant, ein einziges Mal zu spielen, ja. Egal wo. Es wurde mir dann erlaubt, im Parlament zu spielen. Das haben dann Leute gesehen, die haben das getwittert und irgendwie weitergeleitet. Und es kamen dann andere Veranstalter auf mich zu. Dann auf einmal war wer aus Japan dabei. Die hat dann gesagt, sie kennt irgendwie den Ban Ki-moon. Sie ist seine Assistentin. Und der hat eine Weltfriedenskonferenz in Auckland, ob ich nicht nach Auckland auch will. Die haben dann gesagt, ob ich nicht nach Neu-Delhi will. Die in Neu-Delhi haben gesagt, ob ich nicht nach Paris will und so irgendwie. Ja. Immer so weitergegangen und so ist es immer, immer gegangen. Aber ich habe immer nur einen Auftritt eigentlich geplant gehabt. Und genau so sehe ich das. Und ich nütze jedes Gastspiel, um mich ganz einzulassen in die Stadt, in die Menschen, in die Kultur, in die spreche mit den Veranstaltern, versuche freundlich zu sein und das wirklich als Geschenk auch zu sehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung für eine Künstlerin zumindest, dass man das immer als ein großes Geschenk auch sieht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin so froh, dass ich arbeiten darf oder so. Ja, ich weiß, dass ich sehr gut arbeite, sonst würde ich das jetzt nicht seit über 30 Jahren ununterbrochen machen. Also wird irgendwas dran sein. Ich bin jetzt auch nicht so, ich habe ja nicht ein vermindertes Selbstwertgefühl oder so, ja. Aber ich bin trotzdem immer dankbar für jeden Tag und auch für jeden künstlerischen Tag und für jeden Tag, wo ich auch Geld verdiene und wo das einfach aufgeht sozusagen, ja. Aber es ist nichts, was ich von Anfang an so groß geplant habe. Ich versuche, meine Arbeit gut zu machen und natürlich auch mit den Netzwerken ist es so eine Sache, die natürlich besser geht, wenn man sich sympathisch ist.
Ja, klar.
Oder wenn man eine Gemeinsamkeit verspürt oder irgendwie einen Draht zueinander hat.
Ja.
Das geht nicht mit jedem. Es geht auch nicht mit jedem Veranstalter. Es geht auch nicht mit jeder Nationalität. Ja, es ist mit einigen Menschen aus einigen Ländern für mich schwieriger zu kommunizieren. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen der Kultur der unterschiedlichen. Ja, mit anderen fällt es mir leichter.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, jetzt darf ich dich auch fragen, dein Sohn ist jetzt 14, 15 ist er ungefähr, habe ich nachgelesen. Ne?
14 ist er.
14, also wird 15, genau. Siehst du denn jetzt bei ihm oder bei seiner Generation, bei seinen Freunden schon so Ansätze von Netzwerken bei den Jungen, also durch Freundschaften oder auch die ganzen digitalen Communities? Meinst du, wie unterscheidet sich das von den Teenagern heute, sage ich jetzt mal, wie die Kontakte aufbauen? Was würdest du jetzt deinem Sohn auch mitgeben, wenn du sagst, Sohnemann, Kontakte sind wichtig? Oder wie ist dein Credo dazu?
Ja, also der hat das schon, der ist auch in vielen Vereinen, das ist so ein totaler Teamplayer, der wechselt auch ununterbrochen die Vereine und die Sportarten und überhaupt und ist immer sehr gut vernetzt und findet auch immer jemanden für jede Aktivität, die er machen will. Und ich bin immer auch ganz baff, also in der Schule oder so, da schreibt er in irgendwelche Gruppen und hat dann gleich alle Informationen, die er braucht, weil der eher so ein Träumer ist und so und dann vieles nicht hört in der Schule, aber das holt er sich dann alles so nebenbei und kommuniziert auch viel mit den anderen, mit den Lehrern und mit den Mitschülerinnen und Schülern, aber eben auch von den ganzen Fußballvereinen und was er da alles macht, da kommuniziert er auch recht viel. Ich glaube, er ist ein großer Netzwerker und er findet sich eben für alle seine Vorlieben immer jemanden. Ja. Dann hat er auch so einen Personal Trainer, seinen Individualtrainer und hat er den Trainer für das und dann das. Also ja. Er hat irrsinnig viele Trainer und die fragt er dann und er liest auch wahnsinnig viele Bücher über die Sachen, die ihn interessieren. Das macht er natürlich schon über sein Telefon, aber sonst ist er digital nicht sehr vernetzt oder überhaupt. Also nützt er nicht digitale Medien, sondern nicht sehr viel. Er hat auch die ganzen Apps mittlerweile wieder gelöscht und so.
Ja.
Das interessiert ihn alles schon ganz lange nicht mehr. Das ist eher in der Volksschulzeit gewesen. Das hat er alles schon wieder abgestellt und ist sehr ein Netzwerker, sagen wir jetzt einmal wirklich so face to face. Und also der schätzt, glaube ich, schon wirklich den Kontakt von Mensch zu Mensch im nicht im digitalen Raum, sondern sehr analog ist der eigentlich.
Ich glaube, das ist auch eine Generation, oder, die während Corona gesehen hat, was das bedeutet, nur online, dass die eigentlich jetzt viel mehr das Persönliche schätzen.
Wahrscheinlich schon, ja. Es ist auch eine Alterssache. Ich glaube, wenn man, also der hat es halt geschafft, dass er, die haben auch ein Handyverbot in der Schule gehabt und so in den vergangenen Jahren. Also da hat er sich das jetzt gar nicht so angewöhnt. Also er wäre sicher geneigt gewesen, so wie gesagt, so mit 10, 11 oder so. Da spielen die dann alle möglichen Spiele und so. Aber der ist auch nicht so ein Gamer und das alles. Der ist eben sehr sportlich und auch sehr auf Sprache und auf Schreiben. Und das sind alles nicht wirklich digitale Sachen.
Ich glaube, so geht er in die Kunstrichtung, so wie du, so wie die Mama.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann schon sein, aber er lernt jetzt auch gerade Altgriechisch und so. Also der ist sehr humanistisch interessiert an dieser klassischen Bildung quasi. Das macht ihm alles viel Spaß und kann mir auch was ganz anderes für ihn vorstellen.
Ja, ich würde jetzt auch gern ein bisschen da hineingehen, diese Frauen, die du immer spielst. Das hat mich in meiner Recherche auch sehr fasziniert. Dein aktuelles Stück, Die was im Dilemma, da geht es um zwei Frauen in der NS-Zeit. Vielleicht magst du uns kurz einen Abriss geben, worum es da geht und vor allem auch, ob du glaubst, dass in dieser Geschichte schon eine Form von Netzwerken unter Anführungszeichen spürbar war, also vielleicht eben subtiler oder versteckter. Weiß ich nicht, dass die Frauen Widerstand leisten oder auch um sich zu behaupten möglicherweise oder um Unterstützung zu bekommen. Tauchen wir da mal ein in dein aktuelles Werken und wie du das siehst, wie die Frauen da miteinander genetzwerkt haben einfach.
Also der Begriff Netzwerk ist ja, sagen wir jetzt mal, in der Nazi-Zeit auch sehr unterschiedlich zu bewerten, weil also das Stück handelt sich eigentlich an der sogenannten Gottbegnadeten-Liste so weiter. Und das war eine Liste, die im Auftrag von Adolf Hitler von Goebbels gemacht wurde, um die fähigsten Künstlerinnen und Künstler der NS-Zeit vom Kriegseinsatz und Arbeitsdienst fernzuhalten, wobei die Gehälter weitergezahlt wurden. Diese Künstlerinnen wurden für künstlerische Veranstaltungen verwendet und sie haben auch große steuerliche Begünstigungen erhalten und so. Und sehr viele Menschen haben sich damals gewünscht, dass sie auf diese Gottbegnadetenliste kommen, haben das nicht geschafft und es waren eben sehr wenige ausgewählte Künstlerinnen dabei und auch Wissenschaftlerinnen. Und die hat alle der Goebbels selber ausgewählt quasi. Ja. Das war eine Art von Netzwerk, das waren die geschützten Künstlerinnen und dann gab es eben die nicht geschützten, die entweder mit dem Tod irgendwie endeten, also die ermordet wurden oder inhaftiert wurden und so weiter und so fort. Und unser Stück handelt von diesen Divas in der NS-Zeit und es beleuchtet eben auch diese Schicksale von einigen. Es geht um die Freundin von Josef Goebbels, die eben eigentlich eine Tschechin war und die Marika Röck, die eine Ungarin war und so. Und wir sind drauf gekommen, dass eigentlich irrsinnig viele Ausländerinnen waren, obwohl die immer dieses Deutschtum ja und das Ariatum so hochgehalten haben. In Wahrheit waren die Nazis nur von Ausländerinnen umgeben und haben die größten Divas waren alle aus Schweden, aus Ungarn, der Himmler wollte immer diese Wilhelmina von Bremen, das war eine amerikanische Olympiasiegerin und so, also ganz verrückt.
Wahnsinn.
Und dann haben wir aber auch noch, spannen wir den Bogen zu einer ganz, ganz tollen Frau, die eben auch eine Netzwerkerin war, die hat, also eine Wiener Schauspielerin, Marianne Goltz-Goldlust, die einen Club gegründet hat, die einen jüdischen Mann hatte, der aber schon emigriert war nach London und die völlig selbstlos eine Widerstandsgruppe aufgebaut hat, wo sie Jüdinnen und Juden zur Flucht verholfen hat und hat dann die ganze Schuld auf sich genommen und kam auch ins Gefängnis und wurde auch hingerichtet dafür. Und das war eben auch eine Netzwerkerin, die ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat. Deshalb bin ich dem Netzwerken natürlich sehr zugetan, weil es eine ganz, ganz wichtige Sache auch in politisch schwierigen Zeiten ist. Also die ganzen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt sind reine Netzwerkgruppen. Viele, viele Menschenleben werden durch Netzwerken gerettet und wurden auch. Und auch in meinem Stück ist es eine zentrale Rolle,
ja, dass
eben dadurch sehr viele Menschen gerettet wurden, dadurch, dass die ein Netzwerk gegründet hat in ihrer Wohnung. Und das ist eigentlich eine der frühen Netzwerkerinnen auch des 20. Jahrhunderts gewesen. Und viele meiner Frauen, die ich immer darstelle, also auch die Emilie Flöge war eine Netzwerkerin. Sie war eine Modeschöpferin, hat mit ihren zwei Schwestern und ihrer Mutter gemeinsam den Salon Flöge geführt in der Marie-Hilfer-Straße. Es war das einzige Unternehmen zur damaligen Zeit, das rein von Frauen geführt wurde.
Mhm.
Eine Modepionierin hat das Korsett zerstört und den weiblichen Körper befreit, war das Vorbild von Coco Chanel, hat das sogenannte Reformkleid erfunden und war die Freundin, Muse und Geschäftspartnerin von Gustav Klimt. Hat ein großes Netzwerk gehabt, nämlich alle Kundinnen von Gustav Klimt, deren Porträts er anfertigte, sind zu ihr gekommen und haben dort ihre Kleider machen lassen und sie hat ihre Kundinnen zu ihm geschickt, damit er sie porträtiere. Das heißt, das war auch eine Wahnsinnsnetzwerkerin,
ja,
eine Pionierin des Netzwerks in Wien. Und da sprechen wir von 1880, 90, 1900. Also 1918 ist Gustav Klimt bereits verstorben. Das war alles davor.
Ja, sehr,
Bertha von Suttner war eine große Netzwerkerin, auch eine Frau, die ich darstellen durfte. Sie hatte Kontakte zum Zaren, zum Präsident Roosevelt. Sie war die erste weibliche Friedensnobelpreisträgerin. Alfred Nobel hat für sie den Friedensnobelpreis überhaupt erfunden.
Tatsächlich? Wow.
Genau, sie war die Sekretärin von ihm und hatte eine lebenslange Freundschaft mit ihm. Und sie war die Netzwerkerin. Ja, sie hat den ersten Friedenskongress geleitet. Sie war immer mit allen Politikern, mit allen weltweiten Politikern bis zum Ersten Weltkrieg zusammen, war auf den ganzen Kongressen eben als einzige Frau. Und war die Netzwerkerin schlechthin.
Ja, Wahnsinn. Also du hast mir da jetzt auch schon sehr viel vorweggenommen, weil ich mir eben auch gedacht habe, im Zuge dessen, dass ich mir das genau angeschaut habe, welche Frauen du verkörperst. Und vor allem auch zu dieser Zeit kann man dann sagen, dass das Netzwerken, so wie wir es heute bezeichnen, aber damals vielleicht diesen Namen nicht getragen hat, dass das in Krisenzeiten wirklich eine Art Überlebensstrategie war. Dass der Zusammenhalt von diesen Frauen doch eine besondere Form der Kommunikation war, nicht? So wie du das beschreibst.
Ja, also ich glaube, dass Männer ja auch ihre Netzwerke haben, das wissen wir auch. Also da könnten wir aufzählen, wo auch meistens Frauen nicht zugelassen sind. Und ich glaube, dass Frauen eben auch immer diese Netzwerke sich gemacht haben, ob das jetzt die Bertha Zuckerkandl war. Es haben natürlich leichter haben es Frauen machen können, die eine große Wohnung hatten, die das Geld hatten, andere Leute zu bewirten oder so, weil es immer auch diese soziale Komponente hat. Also du kannst ohne Geld, kannst du schwer netzwerken. Auch die Bertha von Suttner zum Beispiel, die war immer pleite, wie man sagt, ja. Und das hatte diesen einen Grund, dass sie hat erstens einmal alles in diese ganzen Flugblätter und Dinge und so gegeben und so, aber sie war eine Bestseller-Autorin. Ihr Buch, Die Waffen nieder, wurde in mehr als 30 Sprachen gleich übersetzt und tausende Exemplare sind erschienen, ja. Sie war zu Lebzeiten eine weltweite Bestseller-Autorin bereits damals. Und das war noch, bevor sie den Nobelpreis bekommen hat. Den Nobelpreis hat sie sehr spät in ihrem Leben bekommen. Da war sie schon sehr schwer krank und ist dann bald darauf gestorben auch, ja. Aber sie war trotzdem leider fast immer mittellos, weil sie dadurch, weil sie mit den ganzen Präsidenten ja mithalten wollte und an diesen ganzen Treffen von Politikern teilgenommen hat, hat sie erstens die Garderobe dafür gebraucht und hat wahnsinnig viel Geld für ihre Garderobe ausgegeben und sie musste in diesen teuren Hotels absteigen, um diesen Status von diesem, vom Präsidenten und vom Zahn und so weiter auch mitspielen zu können, quasi, ja. Und das heißt, es ist sehr schwer gewesen für sie zu netzwerken, ohne das ganze Geld aufzubrauchen, weil in dieser Etage, sage ich jetzt mal, oder in diesen Gremien, waren nur Grand Hotels und so, ja. Also das hat auch immer leider eine sehr materielle Komponente damals gehabt, ja. Und deshalb gab es auch nicht so viele Frauen, die das machen konnten, weil die hatten kein eigenes Einkommen und auch so Leute wie die Bertha Zuckerkandl oder so, oder viele so Salonniers, die waren mit sehr wohlhabenden Leuten verheiratet oder waren selber sehr wohlhabend aufgrund des Erbes ihrer eigenen Familie und so, ja. Und die konnten eigentlich nur dann diese Netzwerke wirklich machen, ja. Also die meisten davon, die ich halt kenne aus dieser Zeit. Gott sei Dank ist das ja jetzt anders und man braucht jetzt keinen Salon mehr, um netzwerken zu können. Früher mussten diese Netzwerkerinnen, die ersten Netzwerkerinnen, gerade in Wien oder Österreich, das waren die sogenannten Salonniers.
Salonnier, schöner Name, ja. Mhm. Sehr schön. Also du hast es ja auch schon erwähnt, du hast dir immer sehr interessante Frauen ausgesucht und holst auch Frauen vor den Vorhang, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind. Also du machst das auf der Bühne auch mit recht wenig Tamtam oder Klimbim. Also das ist immer sehr straight und sehr fokussiert, was ich sehr schön finde, auf deine Botschaften. Das heißt, eine Alma Mahler Werfel, oder du hast ja schon erwähnt, die Emily Flöge. Also danke für die Beschreibung auch, weil ich kannte sie zuvor nicht. Jetzt durch dich weiß ich, was das für eine interessante Frau gewesen ist. Oder auch, du hast erwähnt, Mariedl in deinen Interviews, die kannte ich nämlich gar nicht. Und da hast du mal gesagt, das ist eine frühere Version sozusagen von Kim Kardashian oder so eine, sozusagen in diesem Netzwerkstil hast du es so erwähnt. Was meinst du, was haben diese Frauen grundsätzlich gemeinsam? Warum haben die sich so dargestellt, was war da, glaubst du, ein bisschen so der Hintergrund? Oder vielleicht erklär uns auch mal, wer Mariedl ist, weil die ist mir gänzlich bekannt gewesen, ja.
Ja, also die Mariedl war eine Frau, die in Tirol geboren wurde und eigentlich so eine Akromegalie heißt das. Das ist so ein Tumor, ein gutartiger, den man beim Wachstumszentrum hat und dadurch wächst man zu lange quasi. Also die Knochen und einige andere Teile des Körpers, also die Arme, Beine, Nase und so weiter. Und die ist dann so groß geworden und die hat man Riesin genannt. Ja. In Wahrheit war das eine Krankheit. Und die ist auf so Jahrmärkten ausgestellt worden und ist dann sehr, sehr berühmt geworden, weil sie dann in England bei der Königin und so war. Und sie ist das erste Testimonial gewesen für ganz, ganz große Firmen. Und ist dann wirklich ganz, ganz reich geworden. Und die hat einfach, das hat mich fasziniert, deshalb habe ich sie mit den Kardashians verglichen, die hat aufgrund ihrer körperlichen eigentlich Ausnahmeerscheinung sehr viel Geld damit verdient. Und sie hat das erste Mal den Spieß umgedreht, weil sonst wurden diese sogenannten Freaks ja nur ausgestellt und irgendwelche Schausteller haben sich mit ihnen Geld verdient und die waren eigentlich eingesperrt und durften am Tag gar nicht rausgehen, sondern nur im Prater und Münchner Oktoberfest und so weiter waren die alle ja eingesperrt und sonst nur da gegen Geld zu sehen. Und die hat das umgedreht und ist mit ihrer Schwester herumgetingelt und eben sehr viel in England auch und hat dann auch so Schauessen gemacht, wo man ihr beim Essen zuschauen konnte und hat sehr viel Geld dafür verlangt.
Wahnsinn, ja.
Hat eben für OXO, für diesen Suppenwürfelproduzenten und für Humber Cars und so, also hat ganz, ganz viele riesige Werbeverträge gehabt. Und das fand ich ganz faszinierend, weil sie eigentlich auch so eine ganz unglückliche, sehr kranke Frau war und hat sich aber dann gedacht, na, ich mache das nicht mehr, dass ich mich da von irgendeinem Manager irgendwie unterjochen lasse sondern ich drehe den Spieß um und ich bin meine eigene Unternehmerin. Und das ist sie geworden und hat dann ihr Dorf auch beschenkt am Schluss. Und das war auch eine große Netzwerkerin, weil die hat diese ganzen Werbeverträge gemacht. Und deshalb habe ich sie mit der Kim Kardashian verglichen einmal in einem Interview.
Ja, das hast du gesagt, sie hat so Postkarten, also so Postkarten produziert, ja.
Ja, genau. Und sie hat so ganz tausende Postkarten gibt es von ihr, ja. Und da reden wir auch.
Von Sichtbarkeit, ja. Wahnsinn.
Vor dem Ersten Weltkrieg alles, ja. Und ganz viele Artikel hat es über sie gegeben, aber keine in Österreich. Und wir haben das dann alles in London ausgehoben und dieses Stück schreiben lassen, genau.
Ja, letztlich, wenn du so erzählst, denke ich mir, das, was diese Frauen alle vereint, ist wahrscheinlich so eine Riesenportion Mut und auch in die Sichtbarkeit gehen, oder? Also auch so sich ausdrücken und sagen, ich habe eine Botschaft.
Ja, genau. Genau, um dir jetzt die Klammer noch zur Frage zu finden, also oder zu beenden. Genau, das verbindet sicher diese Frauen, die mich faszinieren, dass sie erstens nach außen gegangen sind und dass sie aber trotzdem auch eine Message hatten und also, dass sie nicht hohle Persönlichkeiten waren, die nur irgendwie einen Geltungsdrang hatten, sondern dass sie eine wichtige Message hatten. Das waren eben diese Pazifistin, die Bertha von Suttner oder die Emilie Flöge, die das Korsett verbannt hat und die Frauen befreit hat, damit sie atmen können, damit sie schön sind, aber sich auch wohlfühlen. Oder diese Marianne Goltz-Goldlust, die irgendwie die Frauen gerettet hat, die Kolleginnen und die anderen Leute da. Aber ich zeige auch immer diese Widersprüchlichkeit. Ja, also die Alma Mahler ist auch eine sehr widersprüchliche Figur, die einerseits einem jüdischen Mann mit dem Franz Werfel dann über die Pyrenäen ausgewandert ist, dann aber so getan hat, wie wenn sie nur einen Koffer mitgehabt hätte. In Wald hat sie 13 Koffer vorgeschickt und sie hat dann auch sehr antisemitische Sprüche gehabt und so. War aber sicher keine wirkliche Antisemitin meiner Meinung nach, sondern sonst wäre sie nicht mit dem Werfel da zu Fuß über die Pyrenäen katscht, ja. Also es sind sehr widersprüchliche Leute und auch in meinen Divas im Dilemma sind sehr widersprüchliche Persönlichkeiten, weil ich mir jetzt auch nicht so ein Urteil anmaße, wie man in welchen Zeiten zu agieren hat, ja. Also das, ich möchte nur einen Denkanstoß geben und auch zeigen, wer wie sich verhalten hat und auch einen Mut machen, sich anders zu verhalten zum Beispiel.
Cool. Bevor ich schon zu meiner letzten Frage komme, vielleicht auch noch ein ganz kurzer Ausblick. Also im Jänner haben wir noch Divas im Dilemma jetzt, Jänner 2025. Dann bist du im Ausland. Was dürfen wir dann von dir erwarten? Wann bist du in Österreich wieder zu sehen?
Ja, also die Divas, die werden dann an ganz tolle Orte wie die ehemalige Synagoge in St. Pölten zum Beispiel gehen und an verschiedene andere Theater in ganz Österreich. Oder wir sind dann auch im Adstetten, im Schloss, in den privaten Räumlichkeiten der Familie, wow, vom Thronfolger. Also ganz wieder sehr, sehr schöne Orte, auch an denen ich auftrete oder wir. Und meine Stücke, die gehen alle weiter. Ja, auch im Sommer gibt es schon Pläne und eben eigentlich ist das ganze Jahr schon durchgeplant. Man muss nur auf meiner Website nachschauen, dann kann man mir so halbwegs folgen.
Sehr gut. Ich werde deine Website selbstverständlich verlinken, deine Social-Media-Kanäle, was auch immer du gerne noch als Link platzieren möchtest. Ja, zur letzten Frage kommen wir wieder zur Gegenwart sozusagen. Jetzt hast du sehr viel, sag ich auch mal, mitgenommen und gelernt von den Frauen vor über 100 Jahren. Du bist selber eine sehr tolle, aktive Künstlerin, aber natürlich auch Unternehmerin, weil du musst ja sicherlich auch wirtschaften und von etwas leben. Was meinst du, was wäre dein Credo oder dein Tipp, wenn man sich ein Netzwerk aufbauen will? Oder wie würdest du sagen, was kannst du für einen Leitsatz mitgeben in Bezug auf Netzwerken für unsere Hörerinnen und Hörer?
Naja, also ich bin immer trotzdem ein bisschen zu zurückhaltend, meinen alle. Ich glaube, man kann sich ruhig ein bisschen mehr trauen, was das Netzwerken betrifft und mehr Leute ansprechen. Also ich kann es schon besser und so. Es ist sehr wichtig, glaube ich, dass man lernt, dass man sich, man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut. Ja, das hat der Alexander von Humboldt gesagt. Und das gilt auch beim Netzwerken. Also lieber einmal öfter was versuchen und scheitern oder jemanden fragen oder wem was anbieten ich habe sehr gelernt, mit auch Rückschlägen oder mit Ablehnungen umzugehen, weil es in meinem Beruf ganz normal ist. Bis von der ersten, also von den ersten Vorsprechen an, dass wir müssen uns immer um was bewerben und dann ganz viele Leute wollen das haben und eine bekommt es dann, ja. Und man muss lernen in diesem Beruf, dass man das nicht persönlich nimmt. Das ist sehr schwierig, weil man ja immer sehr persönlich ist und es ist natürlich sehr persönlich und es ist nur persönlich, aber man darf es nicht persönlich nehmen. Und wahrscheinlich ist es beim Netzwerken auch so, das ist sehr persönlich. Aber wenn es nicht funktioniert, dann darf man es nicht persönlich nehmen.
Ja.
Und das ist das Geheimnis, glaube ich, auch beim Netzwerken, dass man sich einfach traut und sich zutraut, dass man was zu bieten hat, das auch den anderen interessiert oder die andere und dass der oder die andere im Gegenzug einem dann auch etwas dafür gibt.
Mhm.
Also ich glaube, es ist so ein Geben und Nehmen, ein Netzwerk immer.
Ja.
Und das ist wie eine Freundschaft. Das kann dann auch wieder ein paar Jahre irgendwie brach liegen und dann blüht sie wieder. Das ist wie eine Pflanze irgendwie, ja? Ein Netzwerk.
Ja.
Und es ist gut, wenn man viel sät und alle Blumen gehen dann nicht auf im Frühling. Aber einige schon und manche kommen dann Jahre wieder.
Ja.
Wie so ein Garten, so ein Netzwerk, finde ich. Auch ein künstlerisches Netzwerk oder ein berufliches Netzwerk. Ja, man muss seinen Garten immer pflegen und schauen, dass es ihm gut geht und dann kann man ernten.
Ja.
Und man muss aber auch viel sehen und man muss auch leider vertrocknen manche Sachen oder, wie wir sagen, gehen dann ein. Ja, das gibt's dann auch. Man soll sich wenig kränken, finde ich.
Ja.
Das ist irgendwie so ein Tipp von mir. Das sage ich auch zu meinen Schülerinnen, welche ich hier habe oder Kolleginnen oder so. Man darf sich nicht zu viel kränken im Leben. Also das hat überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Dieses alles so, sich so ranholen und sagen, ja, der oder die mag mich nicht oder so. Ich bin eine Meisterin im, meine Mutter nennt das Ohrhageln, abhacken. Ja?
Ja.
Hack it off. Attack it off. Das meine ich wirklich. Das ist eine Methode von mir. Und ich leide auch und bin unglücklich, wenn mir was nicht gelingt, aber ich fange sofort wieder an.
Super.
Also ich bin eine Meisterin im Aufstehen, glaube ich. Und das ist auch, glaube ich, fürs Netzwerken sehr wichtig, dass wenn eine Schnur zerreißt, spinnt man zwei neue.
Ja. Schön, das war auch noch ein schöner Abschlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich habe so ein kleines Ritual mit meinen Gästinnen und Gästen. Ich habe einen Fragebogen mit 9 kurzen Fragen. Du kennst das vielleicht. Ich nenne das immer 9-mal Netzwerk Neugierde. Und möchte mich aber an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns bei diesem Thema unterstützt, beim Thema Netzwerken. Und wir sind natürlich super gespannt, was bei dir alles noch kommt, welche tollen Frauen du noch hinter den, also vom Vorhang auf die Bühne holst, vor dem Vorhang. Bin ich sehr gespannt, ich werde das weiter verfolgen natürlich und freue mich auch schon riesig, wenn ich dein Stück sehen darf. Wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal alles, alles Gute für 2025 und alles Weitere, was kommen mag.
Vielen Dank, das wünsche ich dir und euch, Ihnen allen auch.
Danke dir. Mit welchen 3 Hashtags würdest du dich selber beschreiben?
Hashtag spontan, Hashtag kreativ, Hashtag chaotisch.
Dein liebstes oder bestes Buch, welches du gelesen hast?
Also das Buch, das ich gerade lese und das mich wirklich fasziniert, ist, das heißt Der Reisende. Und das hat ein junger Mann 1938 geschrieben, der leider dann 1942 gestorben ist. Und es handelt von einem jüdischen Geschäftsmann, der am Tag der sogenannten Reichskristallnacht versucht, irgendwie unterzukommen irgendwo, weil die Nazis ihn irgendwie verfolgen und es gelingt ihm nicht. Und es ist so ein arges Buch, weil es eben von einem 22-jährigen Autor 1938 geschrieben wurde und alles schon erzählt und ich baff bin, dass jemand 1938 alles schon wusste. Und das ist für mich ein sehr erhellendes Buch und es ist ein Buch, das jetzt gerade erst erschienen ist und ich kann es sehr empfehlen und es heißt Der Reisende. Der Autor heißt Ulrich Alexander Boschwitz.
Okay, alles klar.
Und es ist mein Literaturtipp des Jahres.
Okay, spannend, ja. Netzwerk Herz oder Netzwerk Schmerz?
Netzwerk Herz.
Und bist du Team Online oder Offline-Netzwerk?
Team Online.
Visitenkarte real oder digital?
Digital.
Und bei wie vielen Social-Media-Kanälen bist du derzeit angemeldet?
5. Ich verwende nicht alle. Ich bin angemeldet bei TikTok, Insta, Facebook, Twitter, X, LinkedIn
Weißt du ungefähr, wie viele Follower du aktuell hast?
Nein,
für die Kanäle?
Gar nicht. Keine Ahnung.
Und dein allerliebstes Online-Netzwerk bei Social Media, was verwendest du am häufigsten?
Ich verwende ständig Instagram.
Last but not least, dein allerletzter Top-Top-Netzwerk-Tipp für unsere Community. Welchen Spruch würdest du uns mitgeben?
Carpe diem.
Das war's auch schon mit der heutigen Folge des Netzwerkzirkels. Mehr Infos und die Folgen zum Nachlesen findest du auf meiner Website unter katharina-rieder.com. Dort kannst du dich auch zu den Netzwerk-News eintragen für zukünftige Tipps, wertvolle Erfahrungen und immer wieder neue Inspiration rund ums Thema professionelles Netzwerken. Ich sage jetzt lieben Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge beim Netzwerkzirkel. Pfiat euch, Servus und Baba!